Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Rund um Weihnachten hat Maria Konjunktur. Aber wer ist das eigentlich, diese Maria? Schon die Bibel bietet Überraschendes.
Exegetisch würde ich das so sehen, dass es klar ist, dass Maria noch mindestens 6 weitere Kinder gehabt hat nach Jesus, weil die Namen von 4 Brüdern und Schwestern im Plural neutestamentlich erwähnt werden. Das heißt, das war eine Frau mit mindestens 7 Kindern.
Maria, die Vielfachmutter, und immer nur gelächelt und geschwiegen hat sie auch nicht. Maria war also mehr als eine Figur im Krippenspiel, und dazu kommen wir in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Gleich erzählen erstmal 2 Männer, wie sie weg von Gewalt, Hass und Extremismus gekommen sind, und wir schauen auf den jüdischen Gemeindetag in Berlin zwischen Zukunftsangst und selbstbewusstem Feiern. Was tun mit gewaltbereiten Extremisten, mit Terroristen, ganz gleich ob von links oder rechts, aus religiösen oder welchen Gründen auch immer? Was tun mit Rassisten oder Kriminellen? Mit ihnen reden, trotz allem. Das empfehlen 2, die diese Erfahrung selbst gemacht haben. Der eine ist heute Pastor in den USA, der andere ein ehemaliger deutscher Rechtsextremist. Sie sind nicht nur Vorbilder für Menschen, die in der falschen Richtung unterwegs sind, sondern für genau diese auch ein Anlaufpunkt. Sabine Adler hat sie getroffen.
T.M. Garrett Schmidt und Ray Johnson sind beste Freunde. Heute fahren sie zusammen zum Frühstück in ein Schnellrestaurant, das am Stadtrand von Memphis, Tennessee, liegt. In ihrem früheren Leben wären sie sich wohl kaum begegnet, denn Ray, 1,90 Meter groß, ist Afroamerikaner und war Mitglied einer brutalen Straßengang, den Bloods. T.M. Garrett, ein Kopf kleiner, ist Deutscher, blauäugig, blond, ehemaliger Neonazi, Ex-Mitglied der NPD und des Ku Klux Klans. Seit 7 Jahren lebt er in Memphis.
The difference, of course, was he was not involved in a racist group.
Er war nicht in einer rassistischen Vereinigung. Ansonsten gibt es viele Ähnlichkeiten. Er ist nicht wiederzuerkennen. Und ich bin es wohl auch nicht.
Ray wurde als 13-Jähriger gemobbt, ähnlich wie TM, als er noch Achim hieß. Als Ray in den Sommerferien in die Höhe schoss, wollten ihn seine bisherigen Peiniger in ihrer Gang haben. Er durchlief das Initiationsritual. Kämpfen mit Ganggegnern, bis Blut fließt. Sie, die Bloods, die Roten, ihre Rivalen, die Blauen, die Crips. Im Namen von Bloods dealte er mit Drogen, verteidigte mit Gewalt sein Revier, wurde gefürchtet, war plötzlich wehr, bis es ihm selbst zu viel wurde.
I got in trouble. We got into a fight with a rival gang in a suburban area here in Memphis.
Ich bin in Schwierigkeiten geraten, nachdem wir uns mit unseren Rivalen eine Schießerei auf einem Parkplatz vor McDonald's geliefert haben. Dabei gingen viele Fensterscheiben zu Bruch. Ich war der einzige Volljährige und das Gericht wollte mich zu 22 Jahren Haft verurteilen. Weil man aber nie die Waffe gefunden hat, das Beweisstück, wurde die Anklage fallen gelassen. Aber als ich meiner Mutter im Gefängnis mit Fesseln entgegentrat, brach sie zusammen. Da wusste ich, dass ich dringend etwas ändern musste.
Ray wuchs behütet auf. Allein seine Schuld, dass er in Untersuchungshaft landete, sagt er. Auch der deutsche Ex-Neonazi Achim Schmidt fürchtete sich vor dem Gefängnis. Gerade hatte er noch die deutsche Abteilung des rassistischen Ku Klux Klans gegründet, als er sich über Nacht aus der rechtsextremen Szene zurückzog. Was überraschend einfach war, anders als bei Ray.
So stepping out of the game, as I mentioned earlier, it was blood in and blood out. You know, you really, they really have it to a place where you can't ever get out unless you die.
Wenn du aussteigen willst, dann fließt wie beim Einstieg Blut oder du stirbst sogar. Aber ich bin zu den Freimaurern gegangen. Die stehen über allem. Bist du bei denen, kann dir die Gang nichts mehr anhaben. Damit war der Wandel für mich möglich. Aber dieser Übergang hat 10 Jahre gedauert.
Schon Rays Vater gehörte den Freimaurern an. Die Organisation schützte Ray vor der Rache der Gang. Beiden gelang der Ausstieg, der liegt nun schon Jahre zurück. T.M. Garrett musste zunächst allein klarkommen. Erst später dockte er bei der deutschen Organisation Exit an. Da war er schon in den USA, verdiente sein Geld bereits als Pyrotechniker bei Sportveranstaltungen, die häufig als Shows inszeniert werden. Ray und TM staunen bis heute, wie sie früher einmal waren, zum Fürchten.
I've never been frightened, but sometimes when I do, like he shared his old pictures, sometimes I do look at him like I just can't see that in him, you know.
Ich habe keine Angst vor TM. Manchmal, wenn er vor anderen seine Geschichte erzählt, frage ich mich, ob er wirklich so einer war. Ich finde keinen Hinweis auf seine Vergangenheit in seiner Person heute. Als hätte man es mit zwei unterschiedlichen Leuten zu tun.
Lauren Ray is a loving family father. As my best friend, I can't see him being a gang member shooting other place.
Ich kann mir in Ray, den liebevollen Vater und meinem besten Freund, kein Gangmitglied vorstellen, der einen Ort zusammenschießt. Das ist verrückt.
TM Garrett ist 43 Jahre alt, Ray ein Jahr jünger. Seit 6 Jahren ist er Pastor mit einer eigenen Gemeinde in der kleinen, von ihm gegründeten christlichen Spirit Church. Der Mann mit den warmen braunen Augen trägt eine Kapuzenjacke. Auf Brusthöhe steht das Symbol der Kirche und darunter Pastor Ray. Immer wieder holt er sein Handy aus der Tasche. Er möchte erreichbar sein, sich zu erkennen geben.
When I started my church, my mission was to bring unity between different cultural and ethnic groups.
Mit meiner Kirche will ich unterschiedliche Kulturen und ethnische Gruppen verbinden.
So that was my drive, is to see that because we had a lot of interracial couples.
Wir haben viele gemischte Paare. Alle sollen sich beim Gottesdienst wohlfühlen können, was für sie in einer überwiegend weißen oder schwarzen Kirche vielleicht nicht möglich wäre. Es ist das, was ich zurückgeben möchte, dass sich die Menschen im Gottesdienst wohlfühlen
können.
Beide wollen mit ihren Hilfsorganisationen Change und Erasing the Hate Ansprechpartner für Radikale sein, die sich mit dem Gedanken tragen, sich auch von Hass und Gewalt zu lösen.
He and ally Pastor Ray Johnson advocate for larger solutions.
Build a relationship with somebody.
Sie sind gefragte Gesprächspartner, wie hier im Fernsehen. Weiße Rassisten hatten vor einigen Tagen eine Gedenktafel in Mississippi mit Kugeln zersiebt. Sie erinnerte an den 1955 grausam getöteten afroamerikanischen Jungen Emmett Till. Ray Johnson und T.M. Garrett Schmidt waren zusammen im Studio. Keine 2 Minuten dauerte der Beitrag bei Fox News. Ihre Botschaft war dennoch klar: Umkehren ist möglich.
Eine erstaunliche Abkehr von Hass und Gewalt, aufgezeichnet von Sabine Adler. Mehr als 1000 Teilnehmer, 4 Tage lang Vorträge, religiöse Feiern, viel Raum für gemeinsame Begegnungen und der Bundespräsident war auch da. Der jüdische Gemeindetag war ein echtes Großereignis, zumindest für eine so kleine Gemeinschaft. Rund 200.000 Juden und Jüdinnen leben in Deutschland, knapp 100.000 von ihnen sind auch Mitglied in einer religiösen Gemeinde. Daniel Botmann, der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, hat die 4 Tage Gemeindetag maßgeblich mitorganisiert. Ich wollte von ihm wissen, ob der Name Gemeindetag bewusst ein Anklang an Kirchentag oder Katholikentag ist, die beiden großen christlichen Treffen.
Der Gemeindetag ist von der Größe her mit dem Kirchentag, mit dem Katholikentag nicht vergleichbar. Ursprünglich bei der Idee der Entwicklung stand aber, und das mag ich nicht verhehlen, der Kirchentag, der Katholikentag etwas als Beispiel parat. Und man hat hier eine Plattform entwickelt, wo sich Jüdinnen und Juden aus der gesamten Republik, jeglichen Couleurs religiöser Ausrichtung oder Denomination treffen und miteinander diskutieren.
Mein Eindruck ist tatsächlich so ein bisschen, jeder kennt jeden und jede und das ist so ein bisschen so ein Familientreffen. Das ist auch gewollt, dieser Rahmen.
Die jüdische Gemeinschaft ist mit ca. 100.000 Mitgliedern in jüdischen Gemeinden, hat eine überschaubare Größe. Und bei der Größe geht es miteinander einher, dass man sich auch untereinander kennt. Und es ist durchaus auf der einen Seite wie ein großes Familientreffen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Plattform, wo man miteinander diskutiert, wo man Meinungen austauscht und wo man auch gemeinsam zu einem Meinungsbildungsprozess kommt.
Vielleicht ja doch auch noch ein bisschen Anlehnung an Kirchentag oder Katholikentag. Der Bundespräsident war da, die Verteidigungsministerin, die Beauftragte für Integration der Regierung, ein Parteivorsitzender von den Grünen. Also das heißt, die großen Namen der Politik, die laden sich schon auch ganz bewusst ein.
Ja, wir laden die großen Namen der Politik ganz bewusst ein. Und das Schöne ist auch, diese Einladungen werden auch angenommen. ganz bewusst wahrgenommen, um auch ein Zeichen in Richtung jüdische Gemeinde zu setzen, aber auch um mit der jüdischen Gemeinschaft in einen Dialog zu treten und für Fragen, für Diskussionen, für Debatten auch offen zu stehen. Und das ist in der Zeit von heute wichtiger denn je bei den Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen. Es ist ein richtiges Zeichen seitens der Vertreter der Politik und des Staates, hierher zu kommen und ihre Mitteilungen auch an die Mitglieder der jüdischen Gemeinden zu richten.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das ja ganz emphatisch gemacht am Ende seiner Rede, als er sagte, wir brauchen auch gerade jüdische Stimmen in der Politik. Also kommen Sie und machen Sie mit, bringen Sie sich wirklich auch politisch ein.
Ich denke, das ist ein sehr richtiger Satz, vor allen Dingen, weil jeder in unserer Republik animiert sein sollte, sich innerhalb der Politik zu engagieren. Das ist das Bürgerrecht und auch die Bürgerpflicht, demokratischer sich zu beteiligen. Und das ist selbstverständlich und natürlich auch eine Aufgabe jüdischer Bürger dieses Landes.
In der Größenordnung mit ungefähr 1000 Teilnehmenden ist es der dritte Gemeindetag nach 2013 und 2016. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass Sie sich auch für die Presse geöffnet haben. Warum?
Ja, anfangs war es natürlich die Abwägung gewesen, schafft man geschützte Räume, wo man miteinander offen und ehrlich diskutieren kann, wo man einen Meinungsaustausch bilden kann. Und nach der Erfahrung, wie der Gemeindetag sowohl 2013 als auch 2016 verlaufen ist, mit herzhaften, mit lebendigen Debatten, aber auf der anderen Seite dem Interesse auch der Öffentlichkeit, was innerjüdisch diskutiert wird, haben wir uns ganz bewusst entschieden, den Gemeindetag presseöffentlich zu machen und zu gestalten, weil die allgemeine Öffentlichkeit ein Interesse hat, das zu sehen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind auch die Inhalte der Diskussionen und Debatten, die hier stattfinden, auch unsererseits gewünscht, dass sie auch außen wahrnehmbar sind.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das Ganze auch als wirklich als öffentlich, als offene Veranstaltung machen, wo jeder und jede Interessierte kommen kann, um über jüdische Themen zu diskutieren?
Gut, der Gemeindetag ist natürlich eine innerjüdische Plattform. Und hier geht es natürlich auch darum, dass man auch innerjüdisch miteinander ins Gespräch kommt. Juden leben in der gesamten Republik von Nord bis Süd, von West bis Ost. Und da bedarf es auch Veranstaltungen, Plattformen, wo man innerjüdisch miteinander ins Gespräch kommen kann. Und daher sehe ich das als eine sinnvolle Einrichtung, dass hier tatsächlich Juden miteinander diskutieren können, auch mit dem Bewusstsein, dass man unter seinesgleichen ist.
Wie organisiert man so etwas überhaupt? 1000 Teilnehmende, Sie haben es ja schon gesagt, mit ganz unterschiedlichen religiösen, biografischen, sozialen Herkünften. Wie bekommt man das zusammen? Wie bekommt man zum Beispiel eine Balance hin zwischen den politischen und den religiösen Themen und Ansprüchen?
Wir haben ein sehr vielfältiges Programm. Der Veranstalter des Gemeindetages ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Das Programm ist tatsächlich sehr mannigfaltig. Wir haben uns vor allen Dingen erstmal ein Motto für den Gemeindetag gesetzt: In Deutschland zu Hause. Ein Motto, was wir lange noch vor Halle gesetzt hatten. Da war noch lange nicht an Halle zu denken.
An Halle meinen Sie den antisemitisch motivierten Anschlag, dem nur durch Zufall, durch eine glückliche Fügung, möchte man in dem Zusammenhang fast sagen, wenn es nicht so schrecklich wäre, nur zwei Menschen zum Opfer gefallen sind und nicht die betende Gemeinde an Yom Kippur in der Synagoge in Halle.
Genau, und dementsprechend unter dem Motto in Deutschland zu Hause, was wir bewusst erstmal ohne ein Satzzeichen gesetzt haben, was man mit einem Fragezeichen, aber auch mit einem Ausrufezeichen versehen kann. Und hier auf dem Gemeindetag wurde sehr deutlich, dass die Teilnehmenden da ein ganz bewusstes Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, die jüdische Gemeinschaft ist in Deutschland zu Hause, und zwar sehr bewusst zu Hause. Und wir haben auf dem Gemeindetag 5 thematische Schwerpunkte uns gesetzt, über die vor allen Dingen diskutiert worden ist. Zum einen das Thema Demokratie stärken, Antisemitismus bekämpfen, das Thema Bildung, ein Thema, das uns Land auf Land ab bewegt, nicht nur innerjüdisch, sondern gesamtgesellschaftlich, das Thema Israel, der jüdisch-muslimische Dialog und jüdische Gemeinden und Glauben.
Können Sie da sagen, ob es irgendeinen Schwerpunkt gegeben hat? Also welches Thema die Besucherinnen und Besucher dieses Gemeindetags am meisten umgetrieben und bewegt hat und dazu bewegt hat, sich eben trotz des vielfältigen anderen Angebots in die Konferenzräume zu setzen und den Referentinnen und Referenten zuzuhören?
Erfreulicherweise war das Interesse außerordentlich breit, also tatsächlich zu all den Themenfeldern. Aber natürlich ist es so, die aktuell politischen Themen, die die Republik beschäftigen, sind auch hier die Themen, die die Menschen umtreiben, und interessanterweise auch die Lage in Israel und der Umgang der Bundesrepublik mit dem Staat Israel. Das ist ein Thema, was die jüdische Gemeinschaft bewegt und berührt, und darüber wurde auch herzhaft diskutiert.
Die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland sind ja meist als Einheitsgemeinden organisiert. Das heißt, verschiedene Formen, verschiedene Spielarten, religiös, jüdisch zu leben, unter einem Dach vereint. Beim Gemeindetag gab es bei den religiösen Teilen, die den Schabbat betreffen, ab Freitagnachmittag also, zwei Formen davon. Einmal orthodox, einmal liberal. Warum diese Trennung?
Das ist keine Trennung, sondern man muss es eher sehen als das, was es ist, der Gemeindetag, als eine Plattform aller jüdischer Strömungen in der Republik. Und das ist auch so ausgestaltet, dass jeder Jude in Deutschland sich hier religiös auch wiederfinden kann. Und diesen Anspruch erheben wir auch, dass wir der Dachverband für alle Juden in Deutschland sind. Und diese Infrastruktur bieten wir auch dahingehend, dass wir zwar teilweise im Gebet getrennt, aber ansonsten vereint miteinander sind.
Das heißt, diese Vielfalt, die die jüdische Gemeinschaft prägt, die spiegelt sich auch beim Gemeindetag.
Ja, durchaus. Und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, das Interesse und das Bedürfnis der Menschen, gerade am Schabbat über religiöse Themen zu diskutieren mit Rabbinern, sich die Vorträge der Rabbiner anzuhören und ähnliches mehr, zeigt, dass es ein Bedürfnis und ein Bedarf der Menschen gibt, sich auch in religiöser Hinsicht mit ethischen und religiösen Fragen zu beschäftigen.
Der jüdische Rapper Ben Salomo, der hat in seiner Autobiografie geschrieben, er sei in seiner Jugend auch bei den Veranstaltungen der jüdischen Gemeinde im damals noch West-Berlin gewesen. Und da habe er sich als Arbeiterkind aus eher prekären Verhältnissen irgendwann nicht mehr richtig wohlgefühlt. Und beim diesjährigen Gemeindetag war Ben Salomo als einer der Referentinnen und Referenten dabei. Wer hat sich da verändert, Ben Salomo oder die Gemeinden?
Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, dass sich Gemeinden mit der Zeit wandeln. Gerade zu einer Zeit, als es noch ein West-Berlin gegeben hat, waren die Gemeinden natürlich noch ganz anders strukturiert. Das war auch noch vor der Zeit der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Diese Zuwanderung hat natürlich die Gemeinden verändert, das ist völlig klar. Und dementsprechend, und auch heute sind wir in einem dauerhaften Veränderungsprozess. Das ist übrigens auch ein Thema, über das wir hier vielfach diskutiert haben. Wie schaffen wir es, die jüdischen Gemeinden attraktiver zu gestalten, die jüdischen Gemeinden zu öffnen für junge Familien, für Jugendliche, für Studierende, die Angebote dementsprechend anzupassen, dass gerade auch diese Zielgruppen vermehrt in die jüdischen Gemeinden kommen. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen und wo ich davon überzeugt bin, dass wir, wenn ich mir die Debatten so anschaue, auch positiv in die Zukunft blicken können.
Der Zentralrat der Juden möchte das ja auch noch mal genauer wissen, wer eigentlich in die Gemeinden kommt und was die Leute daran interessiert, und hat ein sogenanntes Gemeindebarometer gestartet, also eine wirkliche Umfrage unter den, ja, nicht nur unter den Mitgliedern, sondern unter den jüdischen Menschen in Deutschland. Gibt es da schon Ergebnisse zu?
Die Umfrage des Gemeindebarometers läuft noch. Das Ziel des Gemeindebarometers ist, tatsächlich besser zu verstehen, was sind die Gründe, warum bin ich Mitglied einer jüdischen Gemeinde, was ist gut daran oder warum bin ich gerade nicht Mitglied einer jüdischen Gemeinde, um zu verstehen, welche Bedarfe gibt es, die möglicherweise noch nicht oder nicht ausreichend befriedigt werden. Die Umfrage, die läuft noch. Dementsprechend gibt es jetzt noch keine Ergebnisse. Mit Ergebnissen rechnen wir dann im Frühjahr kommenden Jahres. Und dann wird es darum gehen, auch und vor allen Dingen innerjüdisch zu diskutieren, was sind denn die Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Und wie schaffen wir es, die Attraktivität der jüdischen Gemeinden weiter zu steigern. Und das ist ein Prozess, in den wir uns begeben, in den wir uns auch begeben wollen, um gerade, was eingangs gefragt worden ist, diesen Wandelprozess jüdischen Gemeinden aktiv auch mitzugestalten.
Nach dem Gemeindetag ist vor Chanukka. Das jüdische Lichterfest fängt heute an und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zündet heute Nachmittag das erste Licht am großen Leuchter am Brandenburger Tor an. Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor unserer Zeit, also an eine Zeit ganz neuer nationaler Blüte. Wie gehen Sie im Jahr 2019 bzw. 5780 nach jüdischer Zeitrechnung in die diesjährige Chanukka-Zeit?
Wir gehen in die Chanukka-Zeit, so wie wir eigentlich immer in die Chanukka-Zeit gehen. Die Chanukka-Zeit, die sich oftmals mit Weihnachten überschneidet, ist auch innerjüdisch ein Feiertag, der im Familienkreise auch begangen wird. Vor allen Dingen das Zünden der Chanukkia ist ein Ereignis, das wir an 8 Tagen im Familienkreise mit den Kindern zusammen praktizieren. Und das schweißt natürlich die Familie dann auch wieder zusammen, gerade in Zeiten, wo es schnell und hektisch zugeht, wo auch die Elternteile beide arbeitstätig sind, die Kinder in Betreuung sind, im Kindergarten, Schule etc., ist das eine Zeit, wo man runterkommen kann, wo die Familie gestärkt wird. Und das ist der absolute Fokus auch bei Chanukka, auch in diesem Jahr.
Eindrücke vom jüdischen Gemeindetag waren das, der heute in Berlin zu Ende geht. Und weil Daniel Botmann, der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, den Gemeindetag nicht nur organisiert hat, sondern auch während der ganzen letzten Tage dort vor Ort eingebunden war, habe ich das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Da steht sie dann an der Krippe, ein seliges Lächeln im Gesicht und einen Umhang um und schaut auf ihr neugeborenes Kind. Weihnachtszeit ist auch Marienzeit. Die Mutter Jesu gehört zur rührenden Krippenszene dazu, zumindest für alle, die etwas mit Krippen anfangen können. Außerhalb von Weihnachten ist Maria vor allem für katholische Gläubige wichtig, als die Frau, die den Gottessohn geboren hat, als Gottesmutter. Diese Maria hat viele Gesichter. Jungfrau für die einen, Übermutter, weibliche Seite Gottes für andere. Michael Hollenbach über die vielen Gesichter der Maria.
In der Advents- und Weihnachtszeit kommt kaum jemand an Maria vorbei. Keine Krippe ohne die Gottesmutter, die Gottesgebärerin, die nach katholischer Lehre im Grunde das Gefäß ist, um Gottes Sohn in die Welt zu bringen. Ein Gefäß, eine Frau, die absolut rein sein muss. Deshalb entwickelte die katholische Kirche 1854 das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Dabei geht es darum, dass schon Maria ohne Makel im Mutterleib entstand, quasi als Embryo bereits frei von der sogenannten Erbsünde war. Bei der Geburt Jesu war Maria sicher noch sehr jung, 13, 14 Jahre alt, vermutet man. Allerdings war sie kein willenloses Werkzeug Gottes, meint die Kunsthistorikerin Claudia Höhl.
Es ist ja nicht so, es kommt so über sie und sie ist die Passive, die also nicht weiß, was sie da tut, sondern muss sie erstmal einwilligen. Und sie lässt sich sozusagen auf das Ganze ein, durchaus wissend, dass das vielleicht alles nicht so einfach ist.
Sie lässt sich auf das Wirken Gottes ein, weil sie tiefgläubig ist, sagt der emeritierte Regensburger Theologieprofessor Wolfgang Beinert.
Die eigentliche Rolle Marias im Neuen Testament, sie ist die große Glaubende, so könnte man ihre Rolle im Neuen Testament zusammenfassen.
Du weise Jungfrau, du ehrwürdige Jungfrau,
du lobwürdige Jungfrau, du mächtige Jungfrau.
Aber war die große Glaubende nun eine, wie es im Katholischen heißt, immerwährende Jungfrau oder nur eine sehr junge Frau? Die revidierte katholische Einheitsübersetzung nennt diese Möglichkeit immerhin in einer Fußnote. Und die Protestantin Silke Petersen, Professorin für Neues Testament an der Uni Hamburg, erklärt:
Exegetisch würde ich das so sehen, dass es klar ist, dass Maria noch mindestens 6 weitere Kinder gehabt hat nach Jesus, weil die Namen von 4 Brüdern und Schwestern im Plural neutestamentlich erwähnt werden. Das heißt, das war eine Frau mit mindestens 7 Kindern.
In der Kirchengeschichte erlebt Maria einen rasanten Aufstieg. In der lauretanischen Litanei, entstanden in der Mitte des 16. Jahrhunderts, bekommt Maria gleich 51 Superlative zugesprochen.
Du reine Mutter,
du keusche Mutter,
du unbefleckte Mutter,
du Mutter des Erlösers, du Mutter der Barmherzigkeit.
Für die Menschen war es auch immer wichtig, das weibliche Moment vertreten zu sehen im göttlichen Bereich. Und das hat man dann auf Maria projiziert und ihr alle möglichen Titel beigegeben.
Obwohl den Katholiken Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die aktuelle Debatte um Priesterinnenweihe für Frauen noch fremd gewesen sein dürfte, wurde Maria auf Andachtsbildern vermehrt als Priesterin dargestellt. Sehr zum Ärger des Heiligen Offizium. 1916 erklärte die Vatikanische Glaubensbehörde:
Da vor allem in unseren Zeiten damit begonnen wurde, Bilder zu verbreiten, welche die seligste Jungfrau Maria mit priesterlichen Kleidern angetan darstellen, beschlossen die Kardinäle, ein Bild der seligen Jungfrau Maria in liturgischen Gewändern ist abzulehnen.
Doch selbst Pius X. Hatte wenige Jahre zuvor ein Gebet mit den Worten abgeschlossen:
Maria, jungfräuliche Priesterin, bitte für uns.
Maria breitet den Mantel aus und ist die Beschützerin der ganzen Christenheit. Gerade von Mitte des 19. Jahrhunderts an setzte die katholische Kirche im Kampf gegen die Moderne auf Maria, sagt der Theologe Wolfgang Beinert.
Jetzt sucht man irgendwo jemanden, der einem helfen kann. Und da ist eben Maria nach alter Tradition die mächtige Fürsprecherin. Und wenn man sich an Maria wendet, kann einem nichts mehr passieren. Da ist man auf der sicheren Seite.
Maria hat viele Seiten. Sie ist die vermeintliche Beschützerin, sogar in Kriegen. Sie ist aber auch die Trösterin.
Weil sie unter dem Kreuz Jesu gestanden hat und damit im Prinzip in den Abgrund des menschlichen Lebens auch reingeguckt hat. Also was Schlimmeres als seinen Sohn scheitern und sterben zu sehen, gibt's eigentlich nicht.
Sagt Bastian Rütter, katholischer Theologe im Marienwallfahrtsort Kevela.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Mother Mary ist diejenige unter den himmlischen Heerscharen, an die man sich am besten wenden kann.
Ich habe den Eindruck, dass gerade unseren, sag ich mal, älteren Frauen das Weibliche in Gott sehr fehlt, weswegen über die Jahrhunderte ja auch der Marienkult so extrem gewachsen ist.
Sagt Maria Hagenschneider von der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands.
Das heißt im Grunde, dass sie die Maria anbeten, als sei sie göttlich. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne, der mich zornig macht. Der Mensch Maria wird im Grunde auf den Sockel gehoben und ja, muss still sein. Die politische Frau, die eben das Magnificat gesungen hat, die darf nicht vorkommen.
Die Katholikin Maria Hagenschneider kritisiert, dass Maria von ihrer Kirche für eine bestimmte Rolle instrumentalisiert wurde und wird. Das sieht Horst Gorski ganz ähnlich. Er ist Vizepräsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Es gibt ja im Lukas-Evangelium ihren Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dieser Satz, der ist tatsächlich in einer sehr langen Tradition sozusagen zu einem Vorbild demütigen Mutterseins, Frauseins gebraucht worden, dass die Frau eben einfach zuzustimmen hat dem, was geschieht.
In der protestantischen Kirchengeschichte spielt Maria keine große Rolle. Dabei war Martin Luther durchaus ein Freund der Madonna. Der Reformator habe keineswegs die Marienverehrung abgeschafft, betont Gorski.
Er hat sie allerdings, wenn man so will, vom Kopf auf die Füße gestellt, weil er das zu seiner Zeit vorgefunden hat, dass Maria eigentlich in Funktion von Jesus getreten war. Jesus wurde eher als der Richter gesehen und Maria als diejenige, die man anrief, um beim Richter um Gnade zu bitten. Und das hat Luther kritisiert, das hat er verändert.
Katholischerseits prägte der Blick auf Maria stets das Frauenbild, sagt der Kirchenrechtler Thomas Schüller. So auch noch bei Papst Johannes Paul II.
In der Haltung der Gottesmutter sei er im Kern das, was eine Frau zu tun hat, nämlich dass sie empfängt, dass sie diejenige ist, die das Leben schenkt. Und das hielt er für einen ganz großartigen Beitrag der Frauen zur Weiterentwicklung der Menschheit.
Das ist natürlich für das Frauenbild ganz gruselig. Also zu sagen, der Katholizismus hat eine wichtige Frau, aber die wichtigste Frau im Katholizismus ist immer nur dienend.
Kritisiert die evangelische Theologin Silke Petersen. In der Tradition des konservativen Marienkultes sieht sich aktuell noch die kleine oberbayerische Initiative Maria 1.0, die sich gegen Reformen in der katholischen Kirche wendet und besonders gegen eine Weihe von Frauen. Eine der Initiatorinnen von Maria 1.0 ist Dorothea Schmidt.
Selbst Jesu Mutter, die am meisten würdig gewesen wäre, war keine Apostelin. Und sie hat sich nicht beklagt. Sie wusste, dass Gott, dass ihr Sohn nicht nur Mensch, sondern eben auch Gott war. Und sie wollte in allem den Willen Gottes erfüllen. Das hat sie auch getan. Und damit ist sie unser Vorbild und auch ein Wegweiser gewissermaßen.
Vorbild und Wegweiser ist Maria aber mittlerweile auch für katholische Frauen, die auf Veränderungen drängen. Sie berufen sich unter anderem auf das Magnificat aus dem Lukas-Evangelium, in dem Maria singt:
Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Die revolutionäre Maria des Magnificats, die sich nicht auf ihre Mutterschaft reduzieren lässt, ist zu einem Vorbild der neuen katholischen Fraueninitiative geworden. Sie nennt sich nicht zufällig Maria 2.0. Eine ihrer Initiatorinnen, Lisa Kötter, ist überzeugt,
dass es wirklich eine Form der Selbstermächtigung gibt, so zu feiern und so zu tun, wie man das für richtig hält und nicht zu warten, dass irgendjemand applaudiert und seine Erlaubnis gibt. Wir von Maria 2.0 sagen ja auch ganz klar, wir sind auf der Suche nach neuen Wegen und neuen Strukturen und ich glaube, dass wir schon ganz woanders sind, als vielleicht der Papst oder die Bischöfe sind. Wir haben eine Religion der Befreiung. Wir sind so frei. Wir sind so frei.
Eine Verzweckung der Gottesmutter soll der Münsteraner Bischof Felix Genn der Initiative Maria 2.0 vorgeworfen haben. Das aber tun doch alle Ansätze, die Maria zur Trägerin einer bestimmten Botschaft für heute machen, ganz egal, wie nah diese an der historischen Maria dran ist.
Maria von der Krippe bis zu Maria 2.0. Michael Hollenbach über die Gottesmutter in ihren vielen Deutungen. Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Familie, auch wenn die noch so kompliziert sein mag. Aber was macht es eigentlich mit einer Familie, wenn Eltern im Gefängnis sind? Wenn Mütter oder Väter in Haft sind, werden auch ihre Kinder bestraft. Viele werden in der Schule gemobbt, von Nachbarn blöd angeguckt und plötzlich wird das Geld knapp. Dazu kommen Ängste, Einsamkeit, Scham. Kinder leiden an den Straftaten ihrer Eltern, obwohl sie keine Schuld trifft. Der moderne Strafvollzug soll ihre Rechte und Bedürfnisse berücksichtigen und dabei kann kirchliche Seelsorge wichtige Hilfe leisten. Das hat Andreas Burke erfahren.
Und natürlich kann man es auch biblisch begründen. Jesus hat gesagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Von daher finde ich, Gefängnis bedeutet immer in der Krise sein, im Gefängnis sein. Ist eine Krise, ist eine Lebenskrise. Und Menschen in Krisenzeiten zu begleiten, ein Stück des Weges, das finde ich, ist selbstverständliche Aufgabe von Kirche. Und diese Aufgabe nimmt sie auch wahr.
In Deutschland haben alle Gefängnishäftlinge ein Recht auf Kontakt zu einem Seelsorger. Pastor Michael Waterböhr besucht regelmäßig verschiedene Haftanstalten. Hanna B. kommt gerne in das Büro des Sozialdienstes der Haftanstalt, in der sie seit einem Jahr einsitzt. Die kräftige Frau war schon oft in dem kleinen Raum, in dem ihr immer wieder geholfen wurde. Damit hatte sie nicht gerechnet.
Habe ich es mir schwerer vorgestellt, dass ich die Kinder gar nicht mehr sehe. 23 Stunden hinter Zelle, eine Stunde Hofgang und eingesperrt.
Ihren richtigen Namen möchte die Mutter von drei Kindern nicht nennen. Ihr ältester Sohn ist 15 Jahre alt. Die meisten dieser Jahre war Hanna alleinerziehend. Bei Kindern löst eine Inhaftierung der Mutter ein Durcheinander der Gefühle aus. Zwischen Sehnsucht und Wut, Trauer und Enttäuschung. Sie fragen sich, hat Mama denn nicht an mich gedacht, als sie diesen Mist gebaut hat? Liebt sie mich überhaupt und darf ich sie noch lieben?
Ich habe sehr starke Kinder. Ich muss sagen, die haben mich hier aufrechterhalten, indem sie gesagt haben, Mama, wir schaffen das, solange ist auch nicht mehr. Aber solange wie die merken einfach, Mama ist trotzdem da. Die erreichen mich jederzeit, wenn irgendwas ist. Die können hier im Büro anrufen, das wird mir ausgerichtet. Dann kann ich zurückrufen. Das haben die auch oft genutzt.
So soll es sein, freut sich die Juristin Kerstin Höltgemeier-Schwick. Seit 4 Jahren Leiterin der größten offenen Vollzugsanstalt Deutschlands in Bielefeld-Senne mit 1400 Haftplätzen.
Der Strafvollzug hat sich gewandelt im Laufe der Zeit und ein Schwerpunkt ist jetzt in letzter Zeit auch der familiensensible Strafvollzug. Das heißt, man guckt nicht nur auf die Inhaftierten, sondern auch auf ihre Familien und da besonders auch auf die Kinder.
40% der rund 65.000 Strafgefangenen in Deutschland haben minderjährige Kinder. Deren Rechte müssen die Justizvollzugsanstalten im Blick behalten. Dabei werden sie von den Kirchen unterstützt.
Strafvollzug ist selbstverständlicher Ort, wo Kirche auch präsent ist.
Für den evangelischen Theologen Michael Waterböhr ist Kirche im Strafvollzug nichts weniger als Seelsorge an der Front.
Da ist man nicht geschützt durch irgendwie eine gemeindliche Situation oder ein Gemeindebüro. Da wird man gefragt und dann muss man antworten.
Ja, kommen Sie? Ja, setzen wir uns hier hin.
In Frauengefängnissen kommt die Sorge der Inhaftierten um ihre Kinder häufiger zur Sprache als im Männervollzug. Oft stellt sich heraus, dass Mütter die Gründe für ihre Haft oder die Haft selbst vor den Kindern verheimlichen. So wie Eva Meyer. Auch sie möchte ihren wirklichen Namen nicht nennen.
Sie wissen gar nicht, dass ich hier bin. Ich habe das meinen Kindern gar nicht erzählt, weil die in Pflegefamilien untergebracht sind. Ich wollte sie einfach in dem Punkt schützen. Ist besser.
Pastor Waterböhr respektiert die Entscheidung der Mütter, regt aber an, Ausreden und Heimlichkeiten nicht allzu lang aufrechtzuerhalten.
Ich sage, ihre Kinder werden das irgendwann erfahren und ich wünsche ihnen, dass wenn sie es erfahren, sie es von ihnen selber hören und nicht über Dritte. Weil wenn sie es über Dritte erfahren, dann wird die nächste Frage sein, warum hast du mich belogen? Und dann haben die ein neues Problem.
Eva Meyer hat 6 Kinder. Noch fühlt sie sich nicht stark genug, ihnen von der Haft zu erzählen. Aber sie hat sich vorgenommen, nach einiger Zeit in der Therapie ihren Kindern gegenüber ehrlich zu sein. Macht ihr das keine Angst?
Doch, aber dann bin ich besser gewappnet und mit Rede und Antwort wie jetzt im Moment.
Eva Meyer ist Ende 20. Im Gespräch blickt sie schüchtern auf ihre Hände oder kratzt sich nervös an den Armen. Erst als sie erwähnt, dass sie den Hauptschulabschluss geschafft hat, hebt sie den Kopf. Ein wenig Stolz blinkt in ihren Augen. Unter den Frauen auf ihrem Flur ist sie die einzige mit einem Schulabschluss. Alle haben ein Suchtproblem. Die meisten haben ihren Drogenkonsum durch Diebstahl und Prostitution finanziert.
Beschaffungskriminalität. Habe dafür meine fast dreieinhalb Jahre, knapp 4 Jahre gekriegt und Bewährungswiderruf dazwischen und ja.
Während der Haft wird den Frauen der Besuch einer Schule und legale Arbeit ermöglicht. Die meisten Inhaftierten im offenen Vollzug arbeiten in der Altenpflege, in einem Industriebetrieb oder im Büro. Eva Meyer arbeitet als Gärtnerin, aber ihre Priorität sind die Kinder.
Mir wird in dem Punkt geholfen, dass ich weiterhin Kontakt zu meinen Kindern habe. Dass, wenn ich kein Geld für Busfahrten habe, dass ich von hier die Busfahrkarten kriege, dass ich da hinkomme. Mir wurde jetzt sehr viel geholfen, dass wir die Staatsanwaltschaft angeschrieben haben, dass ich die Therapie machen darf.
Anfangs hatte Eva Meyer keine Lust, eine Sucht- und Traumatherapie zu machen. Sie wollte einfach so bald wie möglich zurück in ihr altes Leben. Aber mit der Zeit hat sie ihre Haltung geändert.
Dann führe ich ganz intensive Gespräche mit dem Pfarrer. Der kommt auch einmal die Woche oder jede zweite Woche, ganz nachdem, wie ich ihn brauche. Ich rede mir alles von der Seele. Und er hört mir zu, er gibt mir Ratschläge und er behält das für sich.
Für viele Inhaftierte sind solche Gespräche eine völlig neue Erfahrung. Nie zuvor haben sie mit einem unvoreingenommenen Menschen gesprochen, dem sie wirklich vertrauen können. Der Seelsorger Michael Waterböhr weiß, dass es sehr lange dauern kann, bevor eine Gefangene ehrlich über ihre Sorgen spricht.
Das passiert in erster Linie in der Seelsorge, in meinem Raum, in meinem Büro, an einem geschützten Ort, unter Schweigepflicht. Und das ist ein Raum, wo sich Gefangenen öffnen können.
Nicht nur weibliche Gefangene machen sich Sorgen um ihre Kinder. Auch viele männliche Gefangene sind Väter.
Ich habe Männer, die bei mir im Büro sitzen und weinen. Draußen in der Anstalt sind ganz andere Bedingungen. Da gibt es natürlich Hackordnungen, da will man sich keine Blöße geben. Aber sobald die in meinem Raum sitzen, ich eine Kerze anzünde, ein kleines Teelicht, das schafft schon eine Atmosphäre.
In Deutschland verdienen rund 10.000 drogenabhängige Frauen Geld mit Prostitution. Eva Meyer will nach der Haft andere Wege gehen. Ohne die Unterstützung im Gefängnis wäre sie nie so weit gekommen.
Ich glaube, ich hätte dann weitergemacht, wo ich damals aufgehört hätte. Und nicht diese Einsicht, wie ich jetzt habe. Dass es so nicht weiterläuft, wie es früher weitergelaufen ist, sondern dass ich doch was ändern muss in meinem Leben und das auch nach dieser Haft auch machen werde.
Hilfe für Eltern im Gefängnis. Ein Beitrag von Andreas Burke war das. Wenn Sie einzelne Beiträge nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun. deutschlandfunkkultur.de unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage danke fürs Zuhören.